Moin zusammen und herzlich willkommen bei Permanent Change. Ich bin Thomas Weers.
Und ich bin Thomas Lorenzen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Phänomen, das uns alle betrifft. Den Sofortismus. Warum wollen wir immer alles sofort? Und was macht das mit uns?
Oh, jetzt kommt diese Frage wieder. Was macht das mit uns? Und dazu haben wir drei provokante Aussagen, so einen kleinen Teaser. Hört mal ein und spürt einfach mal nach, wie das auf euch wirkt. Ohne Sofortreaktion verpasst du alles. Wer wartet, der verliert.
Oh, da komme ich mit dem zweiten. Warten ist verschwendete Lebenszeit. Geduld ist eine Tugend von gestern.
Wir leben in einer Highspeed-Gesellschaft, da bleibt keine Zeit für Tiefgang. Hauptsache, Dinge sind schnell geregelt.
Wow, Thomas, da steckt ja wohl so einiges an Sprengstoff drin.
Ich glaube auch.
Wir schauen heute gemeinsam auf Sofortismus und wie wir immer so starten und unterwegs sind mit unseren Episoden. Von der Philosophie starten wir über die Gesellschaft und gehen weiter über die Psychologie bis hin zur Neurobiologie. Und am Ende wollen wir natürlich auch wieder auf unsere wohlbekannte Strecke kommen, der Transaktionsanalyse. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss gibt es 5 konkrete Tipps für euren Alltag. Also bleibt unbedingt dran.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Ja, Thomas, das ist ja wirklich ein außergewöhnliches Ereignis. Wir stehen heute hier zusammen in einem Studio, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen.
Das Ungewohnte ist, wir haben jetzt hier Blätter vor uns liegen, wo wir uns ein Skript aufgeschrieben haben und merken gerade, wie anstrengend das ist, hier gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu interagieren.
Ja, das stimmt.
Und was hat das jetzt wieder mit Sofortismus zu tun?
Dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen, oder?
Auf jeden Fall. Magst du loslegen?
Ja, und ich liebe es. Starten wir mit den philosophischen Wurzeln.
Okay.
Oh, das ist doch spannend.
Oder? Mach mal.
Also Aristoteles habe ich, Hegel haben wir, Buber bis hin zu Bonhoeffer in der Vorbereitung uns hier angeguckt und recherchiert und beschreiben am Ende es immer so, auf Geduld zu setzen und entlarven. Gucken wir mal, den Sofortismus gab es damals so als Begrifflichkeit natürlich nicht. Aber und entlarven den Sofortismus im Grunde als Ungeduld.
Hast du ein bisschen mehr dazu? Ich meine, du kommst, hast gesagt, Aristoteles, Hegel, Buber und Bonhoeffer. Ich finde, Bonhoeffer ist ja nochmal eine sehr aktuelle Situation aufgrund des 9. April, des Todestages von Bonhoeffer.
Genau. Ja.
Was hast du denn da jetzt als, ich sag mal, philosophische Wurzel mitgebracht?
Ja, als philosophische Wurzel fange ich mal mit Aristoteles an.
Der alte Ari, der geht immer.
Ja,
es ist wirklich phänomenal.
Bin, also wie gesagt, das war auch schon in Schulzeiten einer meiner Lieblinge, die ich, mit denen ich mich immer gerne beschäftigt habe. Also Aristoteles ist so, der beschreibt das Spannungsfeld von Geduld und Ungeduld. Und es ist seit langem Jahr ein Gegenstand philosophischer Reflexion, oder?
Kann ich bestätigen als alter Philosoph.
Genau. Und Aristoteles zählte die Geduld implizit zu den Tugenden.
Ja.
Also er beschrieb, die Geduld ist die Schwester der Tapferkeit.
Ja.
Soll er so geschrieben haben, nach dem, was ich recherchiert habe. Und beschreibt eben auch, dass Geduld Mut und Hoffnung erfordert. Und sagt eben so dazu, dass Mut auf die Erfüllung eines Wunsches zu warten und die Hoffnung, das ist, dass das Warten nicht vergeblich ist.
Ah, okay, verstehe.
Und sagt eben auf der anderen Seite, Ungeduld hingegen kann man als Zeichen von Mutlosigkeit und mangelnder Selbstdisziplin gelesen werden. Also so etwas wie, ich habe einfach nicht die Kraft, auf das Begehrte noch zu warten. Es muss jetzt geschehen. Und diese Beschreibung erfasst erstaunlicherweise genau den Wesenskern, finde ich, des Sofortismus. Also alles muss jetzt sofort passieren, weil die innere Stärke und Zuversicht fehlt, auf ein zukünftiges Gut zu vertrauen.
Okay. Zu dem Text resoniert für mich, dass die Schnelligkeit von Antworten oder das sofort reagieren, das Instant Reaction sozusagen, ne? Also
ja.
Aus dem Impuls heraus wird reagiert, es wird schon gar nicht mehr überlegt.
Ja, und wir haben das ja häufig gelesen, dieses Instant-Reaktion, Instant und so weiter. Also das, wo wir eben sofort an, weiß ich nicht, ich habe sofort an Instant-Kaffee gedacht.
Löslicher.
Genau.
Okay, löslicher Kaffee, ja.
Ja, etwas, was sofort verfügbar ist und sich sofort auflöst. Mhm. Und ich brauche nicht warten, bis, sagen wir mal, 20 Minuten das durch die Kaffeemaschine gelaufen ist oder 10 Minuten.
Ah, so in die Richtung denken. Ah, ja, stimmt.
Sofort verfügbar.
Also der Aufbrühprozess des Kaffees ist auch wieder ein Warten. Und mit dem löslichen Kaffee schütte ich das heiße Wasser in das Granulat und bums, ist der Kaffee da.
Und du hast es immer dabei.
Ich habe es auch immer dabei. Ja, okay.
Du kannst es immer dabei haben.
Okay, okay.
Schmeckt vielleicht nicht so gut. Also meinst du es nicht, aber...
Okay.
Aber so. Und einen weiteren Philosophen, den ich anfügen mag, ist Buber. Also auch der beschreibt ja die Bedeutung echter Beziehung für die Selbstwerdung.
Ja, ich und du, ne?
Genau. Das ist ja sein berühmter Satz, der Mensch wird am Du zum Ich.
Ja.
Und prägte eben dieses Konzept des Ich-Du-Dialogs. Das heißt, dass unser Selbst erst in unserem Gegenüber, so wie wir beide uns hier gegenüberstehen, entsteht und erst darüber eben echte Beziehung und echte Begegnung möglich ist.
Verstehe. Was ich bestätigen kann, also für mich jetzt in meiner Erfahrung, dass in der Auseinandersetzung oder in der mich dir zuzumuten oder mich dir zu zeigen in der Beziehung, entsteht Authentizität, entsteht etwas, was ich alleine für mich nicht entwickeln kann.
Hm.
Sondern das kann ich nur mit dir gemeinsam entwickeln in einem Ich-Du-Relations, sozusagen in so einem Ich-Du-Beziehungsfeld.
Genau.
Ja.
Also das waren meine beiden Philosophen.
Ja.
Du hast dich aber auch mit welchen beschäftigt, oder?
Ja, ich habe mir dazu Hegel mal angeschaut. Oh. Und also du hast es gerade gesagt, Geduld ist galt lange als Tugend, Ungeduld als eher als Hindernis. Also wenn jemand ungeduldig war, ich kann mich noch erinnern, so in meiner Kindheit, Jugend, sei ich so ungeduldig.
Mm. Oh ja.
Ne, das waren so Hinweise oder so Botschaften. Sei nicht immer so ungeduldig. Warte doch mal ab. Und Hegel hat gesagt, dass also die Ungeduld, die will das Ziel sozusagen halt, oder das, er drückt es eher so aus, dass die Ungeduld das Unmögliche verlangt, nämlich das Ziel ohne die Mittel.
Aha, also, das ist spannend, was ist denn damit gemeint?
Das heißt also, wenn ich sage, ich möchte sozusagen den Kaffee haben, ich muss jetzt nicht durch den Brühvorgang gehen und die Kaffeemaschine aufsetzen, sondern bei Instant-Kaffee, ich schütte einfach nur Wasser drauf, da.
Fertig.
Ja. Obwohl dann wäre ich ja...
Ein bisschen Milchpulver rein am besten noch.
Und auch so,
auf genau. Geht.
So in die Richtung, genau. Und Hegel... Sofort
verfügbar.
Sofort. Jetzt hier in diesem Moment. Hegel zufolge, also ist in der Entwicklung ein dialektischer Prozess, der Zeit benötigt. Also dass wir, also das, was ich auch so in meinen Weiterbildungen oder auch im Coaching mitbekomme, dass wenn Menschen Zeit sich nehmen, um etwas verstehen zu wollen, um etwas durchdringen zu wollen, braucht das Zeit, das braucht das Werden des Geistes. Das durchläuft also erstmal einen Prozess von, also das durchläuft Stadien, Prozesse. Mhm. Und der Sofortismus, den wir so als Phänomen im Hier und Heute wahrnehmen, steht dazu eher im Gegensatz. Das heißt, er will den Ertrag, ohne den Weg zu gehen. Ich will das jetzt hier sofort haben, wieso muss ich mich anstrengen?
Ja, ich erinnere mich an ein Coaching, wo ein Coachie zu mir sagte, ich dachte, Sie haben jetzt einfach eine Tablette für mich. Und dann
Oder?
Ja.
Trifft
ja.
Genau, ja.
Ich habe gesagt, ja, ganz so ist es nicht, sondern wir müssen es,
ja.
Also nicht wir müssen es, sondern wir entwickeln es hier.
Also die Pille.
Sie ich entwickeln es.
Gib mir die Pille, damit alles weg ist.
Ja.
Ihre neue
Sichtweise
ja.
und Optionen
ja.
und Entscheidungen.
Ja. Also nach Hegel ist die Bildung der Persönlichkeit, also die Entwicklung des Selbst, ein vermittelter Prozess. Das heißt also zum Beispiel ein Kampf um Anerkennung. Und es ist kein unmittelbar verfügbares Produkt. Und ich glaube, das ist so heutzutage der Blick, den wir, der sozusagen in diesem Sofatismus auch immer wieder, das ist ein Produkt, was wir haben wollen.
Mhm.
Oder wir sehen das als Produkt an, was wir für uns erreichen wollen. Mhm. Wir sehen das nicht als ein Werden oder als ein Sein an, sondern es ist eher, dass wir diesen Reifeprozess abkürzen wollen und die Reifung gar nicht erleben wollen, sondern wir wollen gleich das Produkt.
Das ist doch sofort verfügbar, ne?
Sofort.
Ja.
Genau.
Naja, und das hat ja auch so angenehme Aspekte und das, glaube ich, verstärkt es ja auch, wenn wir dann in so bestimmten Online-Diensten Bestellungen aufgeben und dann ja so mittlerweile fast daran gewöhnt werden, dass morgen schon da ist. Also ich brauche gar nicht mehr lange recherchieren, suchen, durch die Stadt gehen, verschiedene Geschäfte, sondern nein, one click und dann wird's geliefert.
Ne? Mhm. Also ich habe mir Bonhoeffer nochmal dazu angeschaut. Bonhoeffer hat ja so ein bisschen auf das Gesellschaftliche sich fokussiert in seinen, sag mal, Arbeiten. Und er warnt sogar davor, dass Ungeduld die Gemeinschaft zerbricht. Okay. Also Bonhoeffer sagt also, dass wenn wir versuchen, etwas zu erzwingen oder zu verfrühen, und das finde ich ein schönes Wort. Wir möchten etwas verfrühen, dann bleibt die volle Entfaltung aus.
Okay.
Weil da ich etwas verfrüht haben möchte, bleibt einfach diese qualitative Entfaltung und die Vertiefung des Reifeprozesses bleibt dadurch aus. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken mal auf unsere Zeit übertrage, so warnt er uns indirekt davor, durch Sofatismus diese natürlichen Entwicklungsmythen nicht zu zerstören. Wir brauchen Entwicklung, wir brauchen reife Prozesse, um als Menschen für uns zu sein. Und das sagt Bonhoeffer wirklich mit seinem auch dieser Ungeduld, dass das gemeinschaftsschädigend sein kann, diese Ungeduld zu leben. Und ich glaube, wir können das im Alltag in vielen kleinen Situationen wahrnehmen, wo Ungeduld gesellschaftliche Dynamiken kaputt macht.
Ja, lass uns doch vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das mal mit ein, zwei sowohl positiven wie auch negativen Beispielen.
Schöne Idee. Fetzen. Können wir gerne machen. Ja. Mach mal.
Fängst also du an? Das erste, vielleicht negative Beispiel, nicht vielleicht. Das negative Beispiel, was mir einfällt aus dieser philosophischen Perspektive jetzt gesehen, wenn man sagen, okay, wenn jemand beispielsweise, ja genau, ich hatte das in einem Coaching, wenn jemand ein Instrument nicht spielen kann, so. Und dann sagt, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und ich möchte das möglichst schnell lernen und bestellt sich alle möglichen Online-Tutorials, guckt YouTube, alles Mögliche und erwartet in wenigen Tagen schon irgendwie Meisterwerke. Und dann stellt sich das nicht ein. Das funktioniert nicht. Die Zeit brauchen wir ja fürs Üben und fürs Lernen und gibt dann eben enttäuscht auf,
weil
es nicht klappt.
Ja. Also mir fällt dazu eine Situation zum Beispiel in einer Partnerschaft ein, dass also wenn Probleme in der Partnerschaft auftauchen, dass dann, höre ich manchmal in Workshops, dass dann die Teilnehmer sagen, ja, aber der andere muss sich doch dann verändern und zwar sofort.
Ah, ja.
Also wenn ich das Problem anspreche, dann weiß der andere das doch, dann kann der das doch sofort umsetzen. Dann was ist denn da jetzt noch so schwierig dran? Also wir warten gar nicht mehr ab, dass da ein Reifeprozess stattfindet oder dass wir dem anderen den Reifeprozess geben, den Raum und die Zeit und dass dadurch die Beziehungen auch bröckeln, also die Intimität bröckelt, ne? Die Nähe bröckelt dadurch.
Mhm. Mhm. Ja, ich habe das in einer, komm mal vielleicht auf den positiven Aspekt und nehme ein Beispiel aus einer Paarberatung, die also sich am Anfang war das so, wie du es eben gerade beschrieben hast, und sagen, naja, wenn der das jetzt mal ändert, dann hätten wir doch gar keine Probleme. Und dann so eine durch die Zeit diese Qualität, diese Beziehung eben so entstand, dass wieder ehrliche, von Intimität geprägte Dialoge möglich waren.
Okay.
Und dass darüber auch so eine konstruktive Streitkultur gegeben war,
ja,
anstatt eben sofort Schluss zu machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die reinkamen und sagen, na, also eigentlich bin ich hier, aber sehe eigentlich keine große Perspektive, ich bin eigentlich kurz davor, Schluss zu machen.
Mhm.
Und dadurch reifte diese Beziehung und beide haben sich wirklich weiterentwickelt. Das war toll zu sehen.
Mhm. Ich hätte da auch nochmal ein positives Beispiel, also eine Kiez-Initiative oder so eine Bürgerinitiative,
mhm,
dass die gemeinsam sich mit einem Projekt beschäftigen, was sie in ihrem in der Umgebung verändern möchten. Sei es jetzt Verkehr, sei es jetzt Zugänge, sei es jetzt Parkplatz, was auch immer da in den sozusagen im Kiez oder in dem Bereich notwendig ist. Und wenn sie sich Raum lassen für Gespräche und wenn sie sich regelmäßig treffen und sich immer wieder mit dieser Thematik in Kontakt bringen, dadurch entsteht ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Dadurch entsteht ja auch etwas, ich beteilige mich mit anderen Menschen an etwas Gemeinsamen und dadurch wachse ich und dadurch wächst auch die Gemeinschaft und es entsteht wieder etwas Neues,
ja,
etwas an Nähe.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, man sieht hier aus dieser ersten philosophischen Perspektive, Sofortismus kann diese langsame Reifung der Persönlichkeit doch wirklich durchaus verhindern und ohne Prozess. Und ich finde, das ist etwas, was du gerade aus der Hegelschen Sicht ja auch nochmal so schön beschrieben hast. Ohne Prozess keine echte Entwicklung möglich. Und ich glaube, ich kann es so sagen, Hegel wäre entsetzt, wenn wir uns das Ziel holen, ohne den Weg zu gehen.
Schönes Bild, ja. Und da du Buber zitiert hast, möchte ich mir jetzt Buber mit rein noch mal reinbringen, weil Buber sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das bedeutet jetzt für mich, also echter Dialog braucht Zeit, Auseinandersetzung. Wenn ich immer sofort reagiere und abbreche, verpasse ich die Tiefe der Begegnung.
Ja.
Also philosophisch gesehen, Geduld ist nicht nostalgisch. Also es ist nicht etwas, was wir mal leben durften oder haben durften, sondern es ist ein essentieller Teil von Wachstum und von Beziehung. Also Geduld ist beziehungsrelevant.
Ja, und damit eben auch nicht so eine Wertvorstellung von gestern, ne? Das finde ich halt auch nochmal wichtig, sondern aktueller denn je.
Auch in der digitalen Welt gibt es das, genau.
Ja. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Perspektive, Thomas.
Okay.
Die gesellschaftlichen Aspekte.
Ah, ja.
Also,
ja,
verstehe. Gehen wir mal ein bisschen aufs Kommunikation und Sozialverhalten ein.
Jetzt wird's spannend.
Ja.
Ach gut, kommen wir mal in die heutige Zeit. Digitale Echtzeitkultur. Sofort in den Alltag, den wir ja so für uns auch immer wieder haben. Also sofortige Nachrichten, Breaking News im Sekundentakt. Also wenn ich mir gerade so die ganze Trump-Thematik anschaue, da ist ja im Minutentakt neue Zollinformationen, neue Kurse stürzen ab, neue Kurse steigen. Also es ist ja eine ständige sozusagen Echtzeit Nachrichtenlage.
Oder diese Eklat im Oval Office fällt mir da geradezu ein, ne? Und sagen, wo er dann gesagt hat, great television, great TV. Ne?
Ja, ja. Und das finde ich, meine bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wie Sofortismus das Arbeitsleben, also auch die Medien und sogar Werte verändert.
Oh ja.
Ja. Und da würde ich gerne mal auf einen Mediaredakteur der Welt mal zitieren, Christian Meyer, der also sagt, er hat festgestellt, dass Leute nicht mehr auf die Abendausgabe der Zeitung oder die Nachrichtensendung um 20 Uhr warten. Weil News oder Nachrichten werden immer in dem Moment konsumiert, da sie passieren. Also wir haben so in uns mittlerweile diese Haltung, wir wollen die alle Informationen und zwar sofort. Und so bringt es Meyer dann also auch auf den Punkt. Ne? Er sagt, die Folge daran liegt, dass gedruckte Zeitungen, also gedruckte Medien, dienen heute eher der Hintergrundanalyse als der News-Bereitstellung, also als der Bereitstellung von Nachrichten. Und TV-Nachrichten müssten bereits bekanntes Tagesgeschehen einfach nur noch bestätigen und sagen, das stimmt, was Sie heute gehört haben und gelesen haben in den ganzen sozialen Medien, und wir bringen es Ihnen hier nochmal als Bestätigung im linearen Fernsehen.
Wahnsinn, ne?
Erschreckend.
Ja.
Also, ich finde es erschreckend.
Man denkt förmlich so an diese ständige Erreichbarkeit, und ich kann mich da selber auch sehr gut mit reinnehmen, diese E-Mail-Flut.
Mhm.
Ne, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, sozusagen. Also vor 2020 habe ich immer so, die letzten 4 Wochen 500 E-Mail-Objekte im Eingang gehabt. Und das sind mittlerweile 2000.
Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn, ne?
Also
ich finde es erschreckend.
Also E-Mail-Flut, dieses Multitasking-Wahnsinn. Und du hattest ja jetzt gerade von dem Meier gesprochen, und ich habe auch nochmal einen Medienwissenschaftler hier gefunden, Bernhard Pörksen. Da geht es ja Richtung Echtzeit-Hektik.
Mhm.
Ja, also der warnt förmlich davor, diesen Reflex des kommentierenden Sofatismus. Und darunter versteht er so diese Neigung, auf jede Meinung sofort, jetzt, noch bevor alle Fakten geprüft oder durchdacht sind, eben sofort zu reagieren. Und so seine Maxime lautet, das finde ich einen sehr schönen Satz: warte erst einmal auf den zweiten Gedanken, bevor du den ersten äußerst.
Mhm.
Oder?
Warte schön erst
einmal auf den zweiten Gedanken, bevor du den ersten äußerst.
Ja.
Und in der Praxis heute, soziale Netzwerke, dominiert aber ja eher so nach meinem Draufsehen das Gegenteil. Ne? Also so ein ständiger Strom von Kurzkommentaren. Also wir haben das ja auch in so unseren Messenger-Diensten.
Mhm.
Brauchen wir ja gar nicht mehr schreiben, sondern wir können eben gleich so kommentieren mit Daumen rauf, Daumen runter, Herzchen oder.
Und zwar sofort.
Und sofort. Ne? Und dieser Strom von Kurzkommentaren, der dort eben vorherrscht, impulsive Meinungsäußerungen, vorschnellen Urteilen im Sekundentakt. Also da sagt Pörksen, das führt zu einem Teufelskreis der gegenseitigen Totalabwertung im öffentlichen Diskurs, wie er beobachtet hat. Also jede Seite reagiert sofort und maximal aufgebracht, und somit kann Sofortismus den konstruktiven Dialog deutlich erschweren.
Nicht nur kann, sondern ich glaube, dass er ihn erschwert, weil wir sehen ja den Empörungstourismus,
mhm,
über den wir ja auch schon gesprochen haben. Wir sehen über die Hass- und Hetze-Thematik in sozialen Medien, wo sofort reagiert, impulsiv agiert wird. Also, ne, also wenn ich im Büro jedes Mal die E-Mails sofort beantworten muss, und wo ist dann der Fokus? Ne? Also wenn ich sofort immer die E-Mails beantworten muss und ich, wie du gerade sagst, ich habe 2000 E-Mails in meinem Eingangsordner, dann soll ich die beantworten? Oder dann soll ich mir denn die Zeit nehmen, rauszukriegen, welche ist irrelevant, welche ist wichtig, welche ist auch dringlich? Die Zeit nehme ich mir ja gar nicht mehr, sondern...
Kennst du das von Kunden, wenn er dir eine E-Mail schreibt und nicht kurz darauf anruft?
Nö. Nö, das kann ich gar nicht.
Nee. Echt? Hast du?
Ja,
hast du? Ich habe ihm gerade eine E-Mail geschickt.
toll.
Cool. Echt? Ja, ich bin jetzt gerade nicht am Rechner und ich habe sie jetzt noch nicht gelesen. Also
ja.
Geben
ja.
Sie mir noch ein wenig Zeit, dann spreche ich nochmal drüber und dann
telefonieren
wir dann und dann.
Ja.
Und vor allem mal Termine. Also das sind so, finde ich, Auswirkungen, die wir haben. Und wir beobachten das ja auch bei den Messenger-Diensten. Ne? Wenn also jemand irgendwie... Ich weiß nicht, wie du das hast, aber wenn jemand einen Tag nicht geantwortet hat, dann macht man sich ja schon Gedanken, ne? Und sagen, was ist mit ihm oder ihr?
Nee, das habe ich so nicht. Was ich in Coachings des Öfteren als Thema bekomme von Kundinnen und Kunden ist, dass sie in sich das Gefühl des Nichtgenügens haben, wenn sie die E-Mails nicht abbauen können in ihrem Eingangsordner.
Oh ja.
Dass sie so diese drei- oder vierstellige Zahl so eine Macht auf die Personen hat, dass sie nicht ruhig schlafen können, dass sie sich sozusagen wirklich fertig machen, weil sie es nicht schaffen, diese E-Mail-Flut abzuarbeiten, darüber Kontrolle zu haben. Und das finde ich eher, ich sag mal, das ist das Herausfordernde, dass wir für uns, also dass ich für mich in meinem Umgang mit Mails oder mit Kommunikation halt wirklich nicht in den Sofortismus einsteige, sondern zu sagen, ich beantworte, wann ich kann, und wenn ich nicht beantworten kann, kann ich nicht beantworten. Und was wichtig ist, kommt sowieso wieder auf mich zu. Also wenn in den Hunderten von E-Mails mehrere wichtige Informationen sind, die Leute kommen auf mich zu.
Oder ja, das Thema. Das glaube ich, ist eine Einstellung, die erst wieder geübt werden will. Ne? Also ich kenne es aus Beratung, auch gerade von jüngeren Menschen, die eben sagen, oh, der hat mir jetzt schon eine Stunde lang nicht geschrieben und wie kann denn sowas sein?
Ja.
Ich kriege keine Antwort, keine Response. Und dass das schon wirklich eine Rolle spielt oder wenn nicht gleich eine Lösung gefunden wird, dass also teilweise wir schon dazu neigen, inkompetent zuzuschreiben.
Mhm. Also
eine krasse Entwicklung.
Ja, das ist schon krass, oder?
So, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder bei unseren zwei Beispielen der negativen und positiven Ausrichtung. Also eigentlich hat man das ja jetzt gerade schon gesagt, also jeder, was du auch gerade gesagt hast, muss diese E-Mail sofort beantworten.
Mhm.
Ja, man hat da, niemand hat da wirklich mehr einen Fokus. Fehler schleichen sich ein bis hin, und ich kann mir das so vorstellen, bei dem, was du geschildert hast, dass er wirklich so eine Überlastung bis hin zum Burnout droht. Ne?
Definitiv. Also ich würde auch ganz gerne noch mal kurz auf die sozialen Medien und unsere Politik kommen und das Thema. Also diese Shitstorm-Kultur, die basiert ja auf diesem Sofortismus, dass jeder Kommentar sofort impulsiv kommentiert werden muss. Also es muss ja sofort, setzen die Leute Kommentare rein, wo ich manchmal denke, Leute, wie viel Zeit habt ihr eigentlich, dass ihr immer diese Kommentare reinsetzt? Lest ihr euch auch die Beiträge durch? Guckt ihr einfach mal, was in dem Beitrag drinsteht, auf den ihr da gerade den Kommentar setzt? Oder kommentiert ihr den letzten Kommentar, den ihr gerade gelesen habt? Also, und dadurch entsteht auch so eine Fehlerkultur und so eine Shitstorm-Kultur. Und gleichzeitig Richtung Politik würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz gehen, Thomas, wenn es okay ist.
Naja, ausnahmsweise.
Weil ich will das jetzt sofort hier sagen, dass die sofortigen Lösungen für komplexe Probleme ja auch von den Politikern erwartet werden oder verlangt werden mittlerweile. Ne? Also wir müssen sofort das Migrationsthema lösen und wir müssen jetzt sofort abschieben und wir müssen jetzt sofort
Und der Industrie hätte auch sofort geholfen werden müssen.
Ne? Sofort, ja. Also da ist wirklich Populismus, ist Tür und Tor geöffnet in dieser Richtung. Da finden echte Debatten, so wie wir sie aus dem Bundestag kennen oder auch in der Debattenkultur, die werden dann nicht mehr honoriert. Denn die bekommen keine Wertigkeit mehr, die bekommen keine Bedeutung mehr.
Ja. Und schauen wir aber auch nochmal auf die positive Seite.
Gerne.
Finde ich eben halt auch, dass wir über Social Media Hilfe organisieren können, recht schnell. Ne? Also wenn es da schnell gehen muss.
Definitiv.
Etwa bei einer Spendensituation oder Krisensituation Proteste zu organisieren, die ja durchaus wichtig waren, auch in den letzten Monaten. Und dann eben sagen, da können Menschen eben andere mobilisieren und sich sofort einbringen und sofort Hilfe leisten.
Definitiv, bin ich ganz bei dir. Auch Transparenz ist natürlich durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung viel leichter. Also sofort verfügbare Informationen können Machtmissbrauch entlarven, weil man das sofort gleich posten kann und damit es sofort, ne, also wir kennen ja die Whistleblower, die also verfolgt worden sind, weil sie Dateien hochgeladen haben ins Netz, wo dann Millionen Leute Zugriff darauf hatten. Und dadurch hat sich dann etwas verändert und dadurch können wir auch verändern. Ne?
Mhm.
Also Citizen Science zum Beispiel, Leute können sich sofort an Forschungsprojekten beteiligen.
Ja.
Das finde ich ein ganz spannendes Thema, dass wir mit der Digitalisierung natürlich viel mehr Einflussmöglichkeiten haben. Direkte Einflussmöglichkeit. Man könnte auch zum Beispiel eine direkte Demokratie damit machen, indem man digital wählt oder digitale Abstimmungen macht oder dergleichen. Ich glaube, das würde bei vielen Leuten eine positive Resonanz erzeugen, zu sagen, ach super, da möchte ich mich beteiligen, da klicke ich mal ja, nein oder vielleicht.
Ja.
Und können Gemeinschaftsgefühl.
Ich denke aber auch so ein Stück weit an Kulturentwicklung, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, zu sagen, ja, denken wir erstmal, oder diesen Einsatz, den ich sage, ich denke erstmal den zweiten Gedanken, bevor ich den ersten äußere, dass es nicht wieder dazu führt, zu sagen, bin sofort dagegen.
Ja.
Ja, okay.
Also hätten wir wieder den Sofortismus, ne?
Dann hätten wir wieder den Sofortismus.
Okay. Ja. Also das heißt, dass wir ja zwei Seiten haben. Also Sofortismus kann die Gesellschaft spalten, also ne, Stichwort so Social Media, Hass und Hetze. Und auch Effizienz und Teilhabe steigern, wenn wir es richtig nutzen.
Ja, finde ich auch. Und zu erwähnen wäre für mich auch noch so diese digitale Bewusstseinsbildung. Das finde ich passt eben gerade auch bei diesem politischen Engagement, was du nochmal geschildert hast, ne, was also Perksen auch gesagt oder recherchiert hat und sagen, also wir brauchen mehr Disziplin, mal erst, ich sag's nochmal, den zweiten Gedanken zuzulassen, ehe wir reagieren. Und das wäre der Gegenpol zum impulsiven Sofortismus.
Ja, bin ich bei dir. Machen wir den nächsten Aspekt, Psychologie.
Yeah. Oh ja.
Thomas, wie führst du jetzt in die Psychologie ein?
Ich mag sagen, jetzt wird psychologisch.
Oh.
Ja, wir sehen, dass Sofortismus unsere Impulskontrolle schwächt.
Okay.
Und die Frustrationstoleranz senkt. Das Mentale hat darunter zu leiden.
Wie meinst du das? Kannst du das ein bisschen ausführen? Hast du da Informationen zu?
Ja, also habe ich. Und aus dieser psychologischen Sicht hat Sofortismus also direkte Auswirkungen auf grundlegende Fähigkeiten wie die Emotionskontrolle und die Aufmerksamkeitssteuerung und damit eben auch auf diese Frustrationstoleranz. Also unter Affektregulation bezeichnet man in der Psychologie die Fähigkeit, Gefühle angemessen zu steuern.
Ja.
Weder sie impulsiv ungehemmt auszuleben, noch sie ungesund zu unterdrücken.
Mhm.
Und dann eben so im Kontext des Sofortismus ist vor allem diese Impulskontrolle relevant. Also kann ein Mensch den auftauchenden Impuls, wie zum Beispiel Ärger über eine Provokation oder das Verlangen nach einem Genussmittel, zunächst einmal aushalten und reflektieren? Oder reagiert er sofort und ungebremst?
Ja, das ist erlernbar, ja. Denke ich doch.
So. Ja. Und diese sofortige Befriedigungskultur tendiert dann eher dazu, zu solchen spontanen Effekten, denen nachzugeben, anstatt sie auszuhalten.
Okay.
Und das ist auch etwas, wie ich finde, dass wir in den sozialen Medien eben sehen. Also da entladen sich Emotionen unmittelbar als Kommentare oder Posts. Und in der Psychologie kennt man dieses Konzept eben, also wenn wir jetzt die Transaktionsanalyse rannehmen würden, könnten wir darüber diskutieren, ob das unter Umständen Ersatzgefühle sind, die sich da sofort und ungebremst entladen. Ne?
Wäre ein anderes Thema für einen weiteren Podcast. Definitiv.
Genau.
Auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne zum Psychologieaspekt nochmal Michels Marshmallow-Test einbringen.
Oh.
Weil der berühmte Marshmallow-Test, der ja, ich glaube, in den 40er oder 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht wurde, hat ja es geht in dem Marshmallow-Test um Belohnungsaufschub.
Ja.
Also man hat mit Kindern einen Belohnungsaufschub getestet, also Delay of Gratification. Und das heißt also, dass wir bereits im Kindesalter die Fähigkeit haben, auf eine sofortige kleine Belohnung zu verzichten, um später eine größere Belohnung zu erhalten, mit besserer Selbstkontrolle und Lebensbewältigung einhergehen. Das heißt, Michel hat mit seinem Marshmallow-Test bewiesen, dass wenn die Kinder dieser Versuchung widerstanden haben, diesen einen Marshmallow zu nehmen, die haben ja dann den Raum verlassen, die Erwachsenen, haben die Kinder ja mit den Marshmallows da alleine sitzen lassen und haben dann gesagt, wenn du den Marshmallow nicht isst, bekommst du 3 Marshmallows, wenn ich wieder zurückkomme.
Ja.
Und sie haben festgestellt, dass die Kinder, die diesen einen Marshmallow haben liegen lassen können und auf die 3 Marshmallows warten können, dass die später in ihrem Leben durch diesen Bedürfnisaufschub eine Kernkompetenz von Selbstdisziplin entwickelt haben. Also dass die für sich eine stärkere, bessere Selbstdisziplin im Erlangen von entwickelt haben, als die Kinder, die sofort den Marshmallow genommen haben, weil sie Bock auf diese impulsive Befriedigung, sozusagen auf diese Bedürfnisbefriedigung in dem Moment hatten. Hm. Und das finde ich, das ist so mit diesem Sofortismus, ist für mich, geht genau da rein, dass wir diesen Belohnungsaufschub gar nicht mehr, wir halten es gar nicht mehr aus. Wir müssen zum Beispiel Binge-Watching machen. Wir müssen Serien.
Binge-Watching, was ist das?
Binge-Watching ist der Serienmarathon zum Beispiel. Alles klar. Okay. Dann kommt man am Montag ins Büro und sagt, ich habe am Wochenende Binge-Watching gemacht. Ich habe 15.000 Folgen meiner Serie angeguckt. Ich weiß noch, im linearen Fernsehen früher war ja so, ne, dienstags kam eine Serienfolge und man wartete eine Woche, bis die nächste Folge kam. Und man freute sich darauf. Es freute sich, man unterhielt sich über diese Folge, die man gesehen hatte, man tauschte sich dazu aus und dann freute man sich auf die nächste Folge, um zu schauen, wie es weitergeht. Halten wir gar nicht mehr aus heutzutage.
Stimmt.
Weil die Leute sofort, die müssen sofort, ne, also Cliffhanger am Ende der Folge. Wie geht's weiter? Oh, ich muss sofort weitergucken.
Ja.
Dann gucken die Leute bis nachts um zwei, gucken die dann also und kommen dann übermüdet ins Büro oder. Das heißt also, wir können einfach nicht mehr auf das gewünschte Produkt lange ansparen, sondern wir müssen sofort, wir müssen sofort so eine Befriedigung in uns erzeugen.
Ja. Und wir können nicht, hast du gerade gesagt, und ich denke auch gerade, naja, vielleicht hat man es auch verlernt, weil es eben ja jetzt eine Möglichkeit gibt, dass alles sofort verfügbar ist und
ja,
dass das auch möglich ist.
Ja.
Und ich denke gerade auch nochmal an diesen Aspekt des Glücks, dass ja, wenn wir beispielsweise früher lange auf ein Fahrrad hingespart haben und dann dieser Moment gekommen war, dass wir in diesen Laden gehen konnten und uns diesen Traum dieses neuen Fahrrads erfüllen konnten.
Mhm.
Ich glaube, da war dieses Glücksgefühl wesentlich länger anhaltend, als wenn ich heute eben sage, ach, kann ich leasen, bestelle ich mal eben.
Definitiv, weil es ist eine andere Ebene. Es ist eine andere Ebene, auf jeden Fall. Ich habe gerade im Kopf eine Coaching-Situation mit einem Klienten gerade. Da geht es um die Karriere-Thematik. Und dann sollen Karriereentscheidungen im Sofort geklärt werden und ihm sofort so weit aufbereitet werden, dass die nächsten Karriereschritte klar sind, eindeutig sind und zu innerem Glück führen.
Mhm.
Wo ich sage, wir brauchen doch erstmal eine Forschungsreise. Wir müssen erstmal schauen, wo liegen Ihre Themen, wo haben Sie intrinsische Motivation, wo würden Sie sich gerne mit beschäftigen? Es geht doch nicht darum, sozusagen diese Lebensentscheidungen im Instant-Modus umzusetzen. Das wäre wieder das Ziel ohne den Weg. Ne?
Also ja.
So, in die Richtung. Thomas, du drückst gerade auf die Zeit und du sagst,
ich denke einfach, negative Beispiele haben wir jetzt vielleicht schon genug bemüht in diesem Teil des Aspekts. Vielleicht noch zwei positive Blickrichtungen.
Mach mal.
Dass man eben auch sagt, so, okay, ja, was wären denn Möglichkeiten, ne, dass die Familie beispielsweise zu Hause feste Smartphone-Zeiten festlegt und so, und dass Kinder, was du gerade eben auch so beschrieben hast, Langeweile lernen auszuentwickeln, also auszuhalten.
Erstmal aushalten.
Aushalten, Langeweile. Genau.
Oh,
um dann
großes Thema.
Kreativität und Selbstständigkeit zu entwickeln. Ne?
Ein großes Thema, weil die Langeweile scheint so ein Tabu zu sein mittlerweile bei vielen Menschen, dass sobald sie das in sich spüren, Langeweile, ich muss was tun.
Und einen positiven Aspekt, ich kenne dich ja, du meditierst auch, Thomas.
Ja.
Ja, also das habe ich zumindest von dir immer so auch zurückgemeldet bekommen, ne, dass man also eben dadurch entdecken kann, durch Meditation, ja, diese impulsiven Emotionen, die auch ja mal kommen und gehen, uns dabei helfen kann, das zu regulieren, oder?
Definitiv. Ja. Also definitiv kann ich nur für mich bestätigen, dass meine regelmäßige Meditation, nun mache ich das jetzt auch seit über fast 25 Jahren täglich, dass das sich über den und wieder durch den Reifeprozess, durch das Anwenden der Meditation, Geduld, sich dann eine Tiefe und eine Breite in der Affektregulierung auf jeden Fall entwickelt.
Hm.
Okay.
Ja,
also
kann man sagen, wir scheinen belohnungsorientiert zu sein.
Ach was.
Schnelle Likes, schnelle Käufe
erzeugen
Dopamin-Kicks, oder?
Oh, definitiv. Also
doch,
am besten intravenös.
Und das, wie wir ja heute sehen, dass also die ganze App-Programmierung und diese ganzen Dinge eben mit ihren Algorithmen so aufgestellt sind, dass genau das passiert.
Mhm.
Aber wenn wir lernen, uns Zeit zu nehmen und uns selbst besser zu regulieren, dann finden wir eine tiefere Zufriedenheit.
Und ich finde, dass man da auch einen riesigen Einfluss auf unsere Psyche sieht. Also Kinder lernen weniger Frustrationstoleranz, wenn es immer nur Sofortbefriedigung gibt.
Ja.
Also wenn Eltern darauf erpicht sind, die Wünsche sofort zu befriedigen, Bedürfnisse sofort zu befriedigen, wie soll ein Kind eine Resilienz erzeugen? Wie soll die lernen, auszuhalten? Wie soll die lernen, Geduld als etwas Positives und als etwas Wesentliches zu nehmen? Aber hier, da sind wir, glaube ich, schon in Richtung neurobiologische
Aspekte. Genau, kommen wir zum nächsten Aspekt, nämlich die neurobiologische Perspektive. Was sagt das Gehirn und Ungeduld?
Also
zu Ungeduld, so
muss man mit sagen. Blick auf die Zeit, Thomas. Ja. Wir haben uns so für dreiviertel Stunde gegeben. Jetzt haben wir 40 Minuten. Das heißt also, ich würde da jetzt nicht mehr allzu stark einsteigen in diese neurobiologische Thematik gerade. Ich merke gerade, dass ich gerade in mir so einen Druck bekomme, dass ich die Sachen jetzt alle innerhalb von 5 Minuten hier abarbeiten muss. Also stecke ich jetzt hier im Sofortismus drin oder bin ich jetzt hier...
Oder nehmen wir uns Zeit.
Oder nehmen wir uns Zeit und sagen, okay, wir lassen es laufen und wenn es 60 Minuten wird, dann werden es 60 Minuten.
Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, also insofern, wir würden es gerne mit euch zusammen kreieren, co-kreieren und vereinbaren. Aber ich denke, wir nehmen uns die Zeit, wir lassen es länger laufen und laden euch ein, gegebenenfalls diese Episode in 2 Abschnitten zu hören und kommen wir doch zur Neurobiologie.
Kommen wir zur Neurobiologie.
Okay. Sehr gerne.
Ja. Starten wir mal mit Damasio. Antonio Damasio, Neurowissenschaftler und Neurologe, hat mit seinen Forschungen gezeigt, dass emotionale Signale und Körperempfindungen, also somatische Marker, ein integraler Bestandteil von Entscheidungsprozessen sind.
Ja.
Also, dass Menschen mit Schäden im ventromedialen Präfrontalkortex, liebe Leute, nicht erschrecken bei dem Wort, es geht um sozusagen Gehirnareale, dass, wie Damasio also in berühmten Fällen aufgezeigt hat, dass wenn wir Fähigkeiten verlieren, aus negativen Konsequenzen zu lernen, tendieren wir zu kurzfristig nachteiligem Verhalten. Obwohl unser reines Denkvermögen intakt ist. Und er hat einen historischen Fall dafür angebracht und Phineas Gage. Phineas Gage hat mir nie was gesagt. Es war ein Eisenbahnarbeiter im 19. Jahrhundert, der eine schwere Läsion im frontalen Kortex erlitt. Und nach dem Unfall zeigte er dramatische Persönlichkeitsveränderungen. Also die Leute haben gesehen, dass der vormals besonnene, zuverlässige Mann wurde auf einmal impulsiv, launisch und auch hochgradig ungeduldig. Und genau diese Diskrepanz, also diese intakte Intelligenz und gestörte Impulskontrolle, deutlich machen soll, dass es spezifische Hirnregionen gibt, die für diese Selbstregulation zuständig sind.
Mhm.
Und Damasio und seine Kollegen, die haben also diese Hirnverletzung von Gage rekonstruiert mittels Computermodellen und haben festgestellt, dass vor allem die, oh Gott, das kann ich gar nicht sagen, orbitofrontale und mediale präfrontale Kortex betroffen gewesen sein muss.
Das sind Wörter.
Das sind Wörter, wo ich denke, also es geht um Frontalhirnschädigungen.
Ja.
Und sie sagen also, dass also von Vernunft geprägtes, besonnenes und vorausschendes Verhalten von der Intaktheit der medialen präfrontalen Strukturen abhängt. Das ist so der Punkt.
Ja. Ein spannender Aspekt finde ich auch noch, dass wir evolutionsbiologisch darauf programmiert sind, auf Neuheiten oder Belohnungen zu reagieren.
Oh,
das fand ich einen spannenden Aspekt.
Wie meinst du das?
Dass also Aufmerksamkeit auch auf diesen Sofortismus tief einwirkt, weil wir von Neuem und Plötzlichem angezogen sind. Das ist ein Reflex, der evolutionär total sinnvoll ist, wenn man mal überlegt, Weil Neues könnte ja eine potenzielle Gefahr oder auch eine Chance signalisieren. Das ist also ganz tief in uns verankert.
Ah, ich kann dir folgen.
Und die moderne digitale Umgebung, die nutzt genau diesen sogenannten Orientierungsreflex, kann man wirklich sagen, schamlos aus, weil ständige Notifications, Updates, neueste Beiträge, Nachrichten zielen einfach darauf ab, unsere Aufmerksamkeit sofort zu kapern, auch wenn der Inhalt überhaupt nicht wichtig ist.
Relevant.
Also es entsteht so eine Art Reflex statt Reflexion.
Ja.
Also wir lassen uns von vielen einfach ablenken, nur weil es neu ist und nicht, weil es relevant ist.
Super. Also wir lassen uns ablenken, weil es neu ist und wir nehmen uns nicht die Zeit, um uns anzuschauen, ist es auch relevant,
genau, was
ich da gerade als neue Information bekomme.
Genau.
Sondern es geht einfach nur um Neuheit.
Also könnte man, wenn man jetzt mal wieder auf unsere Beispiele guckt, sagen, so, dass das so eine Art Dauerdopamin sein könnte, also dauerhaftes Scrollen oder auch in anderen Applikationen von Social Media, lässt uns also richtig wirklich abhängig werden nach diesem nächsten Dopamin-Kick, ja, ähnlich wie bei anderen Suchtverhalten, die wir kennen.
Da habe ich jetzt gerade ein Bild im Kopf, wenn ich im Restaurant Eltern mit ihren Kindern sehe, wo Kinder dann auf die Tablet-Bildschirme oder auf die Handy-Bildschirme schauen und sie bekommen dann diese Spiele und dass die Kinder nur noch auf schnelle Reize lernen zu reagieren.
Mhm.
Ich glaube, da leiden ganz schön kognitive Fähigkeiten drunter später, oder, Thomas?
Ja, aber das Schöne ist eben so, das hattest du auch schon mal in einem Podcast-Episode zu mir gesagt, dass es ja diesen Begriff gibt, dieser Neuroplastizität, also Plastizität.
Ja.
So. Ja, also wer bewusst Pausen einbaut, ja, das führt dazu, dass das Gehirn eben umlernt und so kleine Schritte wie erst atmen, erst antworten, dann, wenn wir eben diesen zweiten Gedanken zugelassen haben, wirkt wahre Wunder.
Also bei der Neuroplastizität habe ich gerade im Kopf, das Gehirn lernt also Ungeduld, indem es Ungeduld praktiziert.
Ja.
Und umgekehrt lässt sich dann also auch Geduld verlernen, wenn sie selten gebraucht wird. Also wie ein Muskel, den wir trainieren. Das heißt, ich kann Geduld erlernen und wieder erlernen, wenn ich Geduld trainiere und mich langsam in Geduld übe.
Genau.
Fällt mir gerade wieder so ein Spruch von früher ein. Üb dich mal ein bisschen mehr in Geduld.
Oh, ja.
Das waren so, waren so Sprüche.
Stimmt, aber so gesehen im heutigen Zeit gar nicht so verkehrt.
Jetzt kriegt es auf einmal eine neue Konnotation, definitiv.
Genau.
Also so gesehen ist Fortismus für mich wie Fast Food für das Gehirn. Schnell.
Der flotte Burger.
Schnell und ungesund. Obwohl Burger. Wenn es zur Gewohnheit wird.
Ja.
Also darum geht es, wenn es zur Gewohnheit wird. Ja, ich esse nicht nur Burger.
Genau.
Ich esse auch vegane Sachen.
Ja, und das ist eben das Schöne daran, ne? Wir können eben durch diese Plastizität uns umprogrammieren, Pausen einlegen, achtsam mit uns sein, bewusster Umgang mit Reizen. Da fällt mir eben immer wieder ein, so dieses erstmal innehalten und schauen, was ist in mir.
Mhm.
Ja, das unterstützt eben diesen präfrontalen Kortex und mindert diese Sofortimpulse.
Okay, Thomas, ich hätte Lust, Richtung TA zu gehen, also unsere Heimat der Transaktionsanalyse. Startest du?
Sehr gerne. Dass wir jetzt nochmal zum Schluss schauen, und da bin ich inspiriert von einem Artikel von Helena Hagan und Charlotte Zils aus 2001. Die sprechen oder haben nochmal einen Aspekt beleuchtet, wo es um die sogenannte Konfusion oder wir sprechen ja auch von Trübung des Kind-Ich-Zustands geht.
Hast du mehr dazu? Was meinst du gerade damit?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich haben wir ja nach Eric Byrne mit diesem Konzept der Ich-Zustände ein Modell an der Hand, um die Persönlichkeit des Menschen und seine Dynamik in Beziehungen zu verstehen, ne?
Also nachvollziehen zu können, ja.
Genau. Mhm. Und in dem Konzept des Strukturmodells der Ich-Zustände haben wir ja drei Ich-Zustände, das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und den Kind-Ich-Zustand.
Ja.
Und besonders relevant scheint mir hier nochmal zu sein, dass wir uns den Kind-Ich-Zustand anschauen.
Okay.
Jeder Anteil der Persönlichkeit, der unsere kindlichen Gefühle, Bedürfnisse und Erfahrungen aus dieser Zeit ja repräsentiert.
Also unsere eigenen erfahrenen Bedürfnisse, die wir
genau.
in uns selbst erfahren haben.
Und die wir eben ja damals genau selbst erfahren, selbst entschieden haben. Und heute, wenn wir so wie wir jetzt hier stehen, ne, als
erwachsene Männer.
Oder ältere Personen.
Oder ältere weiße Männer.
Wie uns manchmal zugeschrieben wird.
Uns zugeschrieben wird, ja.
Dass wir dass das eben weiter in uns lebt, dass das da ist, ja. Und dass dieser Entwicklungszustand im Kind-Ich von diesen frühen Beziehungserfahrungen abhängt.
Und was hat das jetzt mit dem Sofortismus zu tun?
Ja, idealerweise wurden dem Kind von damals genug Zuwendung und Sicherheit gegeben und Frustrationstoleranz vermittelt, sodass es seine Bedürfnisse so internalisiert hat und moduliert ausdrücken kann.
Verstehe.
Und wenn das nicht der Fall ist, und wir denken beispielsweise an Situationen, ich kann mich so dran erinnern, sagen, bei uns vor der Haustür ist ein Spielplatz, und wenn wir dann da eben halt auch doch das ein oder andere Mal so Situationen erleben, wo, sag mal, eine Person den Kinderwagen schiebt und auf sein Smartphone guckt und nicht im Kontakt und in Beziehung ist mit dem kleinen Kind.
Mhm.
Also könnte man eben sagen, kommt es so zu so einer kumulativen Misattunement, also wiederholter Nicht-Einfühlung der Umgebung.
Okay.
Und das können Teile des Kind-Ichs in einem unintegrierten Zustand eben dort verbleiben.
Ja.
Und Haggard und Sills beschreiben dann ja, wenn der Säugling wiederholt eben diese Fehlanpassung erfährt, hat er keinen Weg, das zu verarbeiten, außer die unverdauten Erfahrungen abzuspalten.
Okay, das war jetzt
theoretisch.
Das war jetzt sehr theoretisch, und das heißt also, wenn jetzt das kleine Kind jetzt im Hier und Heute jetzt sofort alles erfüllt haben möchte und in einer Kultur lebt, die das dann fördert, bleiben dann sozusagen diese Anteile von Sicherheit, von Frustrationstoleranz, die werden dann nicht integriert.
Genau.
Das heißt, die werden abgespalten.
Genau. Und ich bin so in diesen Themen, förmlich stehen geblieben in diesen alten Gefühlen.
Ja.
Also was zum Beispiel Verlassensängste anbelangt, Wut über unbefriedigte Bedürfnisse, solche Dinge.
Ja. Also das bedeutet doch, dass dann damit diese ungefilterten Kind-Ich-Anteile eine Dominanz erhalten und ich sozusagen mit der sofortigen Befriedigung immer wieder fokussiert sind und ich, so wie wir es ja in der Transaktionsanalyse anstreben, aus dem Erwachsenen-Ich heraus im Hier und Jetzt abwägend, rational oder auch im Hier und Jetzt adäquat interagieren oder auch unsere Ziele erreichen möchten, dass dann diese quasi abgespalteten Anteile zwar kurzfristig einen Lustgewinn ermöglichen, langfristig bleibt ungeklärt, diese unintegrierten Anteile abgespalten zu lassen. Das heißt, wir lernen nicht mit Enttäuschungen umzugehen und mit Aufschub umzugehen. Also, dass wir sagen, ich brauche Geduld, es braucht Zeit, es braucht vielleicht nochmal drei Gespräche, bis wir mit dieser Thematik durch sind oder.
Mhm. Also, ich finde,
geht es in die Richtung?
Ja, ich finde, man könnte wirklich sagen, dass dieser Sofortismus direkt an das Kind, ich appelliert mit seinen Impulsen, ich will es jetzt und ich will es sofort.
Also das Impulsive stärkt und unterstützt.
Genau.
Und das wird dann im Erwachsenen-Ich nicht integriert, sondern bleibt dann im abgespalten in der Kind-Ich-Zustand und zeigt sich dann mit diesen sofortigen Befriedigungswünschen. Ich will das jetzt sofort und hier, wenn ich das nicht kriege, dann habe ich keinen Bock drauf.
Genau, und durch diese, indem diese Gesellschaft dieses Motto belohnt, ja, stärkt es damit diese Dominanz dieser Kind-Ich-Zustände. Und man könnte eben sagen, dadurch, dass es dann nicht reflektieren, sondern reflexhaft reagieren, wie wir vorher gesagt haben, würde ich das eben so sehen, dass dadurch eine, naja, wie wir in transaktionsanalytisch sagen, eine Trübung stattfindet durch das Kind.
Ne? Mhm. Also ich habe jetzt gerade ein weiteres Bild im Kopf. Also jemand scrollt durch eine Dating-App und scrollt und wischt und sucht nach Bestätigung in den Bildern dieser potenziellen Partnerinnen oder Partner. Tatsächlich ist allerdings das Bedürfnis nach emotionaler Nähe.
Ja.
Und dieses Bedürfnis der emotionalen Nähe, da traut sich die Person nicht, das für sich zu erfüllen oder zu schauen, wie kann ich das im analogen Bereich oder in der analogen Umgebung mir holen. Und deshalb wischt sie sich durch die Profile, um da eine schnelle Erfüllung oder einen schnellen Kick oder
Diesen schnellen Dopamin-Kick, der wäre da drin zu sehen. Und zum anderen eben könnten wir sagen, gut, die wahrnehmen, gesehen werden.
Nachzuvollziehen. Weiteres Beispiel wäre für mich zum Beispiel, wenn Eltern ihren Kindern immer alles geben, also sofort alles erfüllen, um Streit zu vermeiden. Also oder auch kritische Themen mit den Kindern gar nicht ansprechen oder nicht argumentieren, weil sie Sorge haben, Befürchtungen haben, was auch immer in ihrem Kopf dann da ist. Da kommt jetzt Streit, da kommt jetzt Disharmonie oder da endet jetzt irgendwie etwas Schönes oder etwas Angenehmes. Und dadurch lernt das Kind ja keine Grenzen zu erleben in der Beziehung mit den Erwachsenen. Das heißt, das Kind lernt ja in sich keine eigenen Grenzen zu entwickeln oder auch aufzuzeigen anderen Menschen gegenüber. Also das heißt, dass dieses Kind könnte wie so ein verwöhntes und unsicheres Element oder eine Person dann erwachsen werden und dann halt in so einer verwöhnten, unsicheren Art sich weiterentwickeln.
Und aus einer Paarberatung mag ich vielleicht auch nochmal wieder so einen positiven Aspekt reinbringen, zu sagen, dass wir die haben also für sich vereinbart, wir setzen uns klare Grenzen und geben uns da auch entsprechende Regeln. Das heißt also, wenn wir uns abends treffen, zusammenkommen von der Arbeit, haben wir 30 Minuten handyfreie Zeit. Das heißt, wir legen es bewusst weg.
Ja, super.
Setzen uns gemeinsam an den Tisch oder aufs Sofa und dann sprechen wir miteinander. Und das unterstützt echte Nähe, wie wir ja sagen, Intimität.
Ja.
Statt eben ständige Unterbrechung. Ne?
Also,
ich kenne das ja auch, wenn das dann blinkt und so Geräusche macht, dann sind wir ja immer mit diesem Reflex erlegen.
Aufmerksamkeitsreflex,
genau.
Ja. Also das heißt ja, dass das TA, dass wir zum Teil diese unintegrierten Kind-Ich-Zustände sozusagen, die reagieren wollen und auf unerfüllte Bedürfnisse zielen, wenn wir diesem auf tiefere Weise begegnen, dass dann damit der Zwang verschwindet, alles sofort zu bekommen oder alles sofort haben zu wollen, oder?
Ja, also wenn wir so wirklich in diese bewusste Reflexion gehen und das dann in dieser Tiefe anschauen. Genau. Und da ist, glaube ich, auch dieser Schlüssel zur bezogenen Autonomie, also selbstbestimmt entscheiden zu können und dabei doch in guter Beziehung zu stehen.
Ja.
Dann brauche ich eben halt auch keine, ja, wie soll man sagen, schnell Einkäufe zu machen oder eben Dauer-Online-Bestätigung mir zu holen, was du gerade ja über die ein oder andere App ja benannt hatte.
Und auch möglich. Ja. Und auch immer wieder gerne genommen wird. Ne? Also diese schnelle Befriedigung, ein Click away, das ist ja wirklich etwas, was ja.
Und das fand ich eben so schön in unserer Vorbereitung, dass wir eben sagen, wow, es geht am Ende zurückzuführen, dieser Sofortismus auf bezogene Autonomie aus der Transaktionsanalyse. Und die drückt ja nach Eric Byrne 3 Fähigkeiten aus. Bewusstheit, Spontanität und Intimität.
Ja.
Ja. Und interessanterweise entsprechen diese Fähigkeiten genau diesem Gegenentwurf zum ungeduldigen Sofortismus.
Definitiv. Und deswegen ist ja auch der Reifeprozess, wenn ich das jetzt auf die Weiterbildungsmodule in der Transaktionsanalyse oder mit der Transaktionsanalyse sehe ich ja den Reifeprozess der Teilnehmenden, wie sie Flexibilität, Spontanität und Intimität langsam durch die Zeit für sich entwickeln und das, wie sich das dann im Umgang miteinander zeigt und welche Qualität in den Beziehungen dann auf einmal möglich wird. Mhm. Welche offene Kommunikation, klare Ansprache von Themen, direkte Kommunikation, Strokes, Konfliktthemen anzusprechen, da ja aufgebaut wird und gestärkt wird.
Ja. Dass also Bewusstheit bedeutet, sich der eigenen Gefühle und Impulse gewahr zu sein, statt sie eben blindlings oder reflexhaft auszudrücken und zu handeln. Mhm. Spontanität würde bedeuten, authentischer Ausdruck jenseits konventioneller Zwänge, aber eben halt auch nicht rücksichtslos, sondern echt,
darum authentisch. Geht es. Genau, darum geht es. Nicht autark und rücksichtslos.
Also kein zwanghaftes Soforthandeln. Mhm. Und Intimität würde ja bedeuten, die Fähigkeit zu nahen, ehrlichen Beziehungen anstelle oberflächlicher, schneller Kontakte.
Ja.
Ja. Also könnten wir sagen, im Sinne der TA, ein bezogen autonomer Mensch kann also sehr wohl auch mal warten, denn er ist innerlich nicht getrieben, dauernd Bestätigung zu suchen. Er hat ja eine innere stabile Basis und tragfähige Beziehungen.
Also das wäre ja für mich das Resilienzthema.
Ja.
Das geht ja in das Thema, das geht ja in die Richtung Resilienz und in Richtung Identität, die nicht in Abhängigkeit von extrinsischen oder von Außenwirkungen gestaltet ist.
Mhm. Mhm.
Langer Podcast heute, Thomas.
Also wir sehen ja, finde ich, mit der Transaktionsanalyse, das war wirklich sehr spannend. Ich wiederhole es nochmal in dieser Vorbereitung, dass dieser Autonomiebegriff so zentral ist und auch in der heutigen Zeit wirklich so aktueller ist denn je. Ne?
Also selbstbestimmt entscheiden und dabei in guter Beziehung stehen, das wäre so für mich die Conclusio. Das heißt also, dann brauche ich auch keine Panikeinkäufe oder Dauer-Online-Bestätigungen.
Genau.
Also dann entscheide ich, wann möchte ich was leben und mache das bewusst, gehe da bewusst mit um.
Na, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit, oder?
Oh, geschafft. Fazit. Thomas.
Ja, schön.
Mach mal Fazit.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es ist so toll, dass ihr so lange ausgehalten habt oder euch in Abschnitten reingeschaltet habt. Wir haben jetzt viele Facetten gesehen, philosophisch haben wir begonnen, gesellschaftlich, dann psychologisch, neurobiologisch und zum Schluss natürlich unser mir fehlen die Worte gerade.
Ich merkte schon, was ist denn die TA auf einmal für dich?
Ja, ich kann nicht sagen, meine Lieblingsmethode. Es ist einfach.
Nee, für mich ist es mein Heimathafen.
Ja, Heimathafen, das ist toll, das beschreibt es schön. Das
für mich ist es
wirklich eine Form von Heimat.
Ja, ja. Mein Heimathafen, von dem aus ich in See steche und habe auf meinem Boot, meinem TA-Boot, auf dem ich unterwegs bin, meine Modelle, meine Konzepte.
Da geht mir das Herz auf.
Ja.
Maritim bezogener
als Segler.
Alter Seebär.
Das heißt, du hattest gerade was gestartet.
Ja, also das war ja im Prinzip das Thema Transaktionsanalyse. Also das war der letzte Aspekt, den wir eingefügt haben. Und Sofortismus aus meiner Sicht kann Stress und Spaltungen fördern. Eine Seite hat aber auch das Potenzial für Teilhabe, wenn wir es bewusst nutzen.
Ja, und die Frage ist, beherrschen wir den Sofortismus oder beherrscht der Sofortismus uns?
Mhm.
Und da wollen wir natürlich konstruktive Impulse geben. Aber Sigi ist gerade dabei. Und jetzt haben wir 5 Tipps, die wir euch zum Abschluss noch geben möchten.
Genau. Ich fange mit dem, finde ich, einer meiner Lieblingstipps, die ich hier auch in der Vorbereitung rausgezogen habe, und ich überschreibe das mal mit dem Zweitgedanken einbauen. Also bei E-Mails, Chats, Social Media, erst einmal zwei Atemzüge. Ich denke auch immer wieder an die Handlungskaskade von Hannes Schneider. Oder die berühmte Nacht darüber schlafen, bevor du reagierst. Das schützt vor impulsiven Fehlentscheidungen.
Schöner Tipp. Ich habe so den Tipp, du hattest die Meditation bei mir angesprochen. Also ich plane gezielt Offline-Zeiten. Zum Beispiel also morgens oder abends, so dass das Gehirn regenerieren kann. Ich merke, dass ich dadurch fokussierter und entspannter werde. Und das würde ich gerne als zweiten Tipp geben unter dem Motto Offline-Inseln schaffen.
Oh ja, schön. Den dritten Tipp, den ich einfügen möchte, ist tiefere Bedürfnisse, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ernst nehmen. Also frag dich bewusst im Sinne von Reflexion statt Reflex, was brauche ich gerade wirklich? Was sind so meine Bedürfnisse gerade, die mir gut tun, und dem nachzuspüren? Geht es um Zuwendung? Geht es um Ruhe? Geht es um Anerkennung? Also statt impulsiv zum Handy zu greifen und zu sagen, oh, was könnte ich dort verpasst haben, spüre dich rein.
Für mich ist noch ein Tipp, Beziehung zu leben statt einen Ersatz. Also, und ich weiß, dass das viele Leute machen, sich ganz altmodisch mit Freunden zum Essen zu verabreden, zum Kaffee, zum Walk the Talk, also zum Spazierengehen, sich austauschen miteinander. Also nicht nur online Kurznachrichten schicken, also mit der WhatsApp, wie geht's gerade, oder mit Signal, what are you doing, oder in die Richtung, sondern dass man auch wirklich echte Begegnungen im Sinne von Intimität, Nähe und auch das Gefühl der Geborgenheit ermöglicht. Und das, finde ich, ist Beziehung statt Ersatz.
Ja, schön. Und als fünften Tipp, erinnere dich jetzt nochmal ganz zu Beginn an Hegel und Bonhoeffer. Das war ja das, was du, Thomas, eingeführt hast hier in unserer Episode. Also der Weg, der gehört zum Ergebnis. Und der Satz, der Weg ist das Ziel, finde ich, hat hier auch wieder eine schöne Bedeutung. Und ob es um persönliche Entwicklung geht oder um soziale Projekte, gib dem Ganzen Zeit, statt nur auf den schnellen Dopaminstoß zu setzen. Oder nochmal den Instant-Kaffee zu bemühen.
Den Instant-Gratification-Modus.
Also, lerne den Prozess schätzen.
Mensch, Thomas, das war's jetzt für heute, oder?
Ja, eine lange Episode.
Wow.
Das hat aber total viel Spaß
gemacht, wow.
Also, das Thema über diese verschiedenen Aspekte zu lernen.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren, mal über den eigenen Sofortismus nachzudenken. Und auch vielleicht kleine Veränderungen mal zu erwägen.
Ja, genau. Probiert ein paar Tipps aus. Schaut, was es mit eurer Gelassenheit macht. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer gerne, schreibt uns per E-Mail. Aber ihr müsst nicht sofort antworten. Ihr könnt auch erst eine Nacht drüber schlafen.
Richtig. Und damit sagen wir erstmal Tschüss hier aus Hamburg, aus dem gemeinsamen Raum. Bis zur nächsten Folge von unserem Podcast und macht's gut und bleibt neugierig.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.